Eine riesenhafte Zeichnung mitten auf dem Wüstenboden von Australien mit einer Gesamtlänge von über 3,6 Kilometer und niemand weiß, wie sie dorthin gekommen ist. Der Mary Man.
So nobody knows who built the Mary Man. We don't want to know who built the Mary Man. That's part of the mystery. If two men know a story, it is not a secret. If one man knows a story, that's a secret, because he never tells anyone.
Es geht heute also um ein Geheimnis, und zwar um das Rätsel hinter dem Mary-Mann. Das ist etwas, was mein Kollege Christoph Karasch in Australien entdeckt hat. Und was das genau ist und was sich dahinter verbirgt, das wird er uns hoffentlich gleich erzählen. Mein Name ist Eva Eich und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Hallo Christoph.
Hallo Eva, danke für die Einladung. Ja, Wie schön, dass wir heute über so ein Thema sprechen können, was mich tatsächlich heute noch bewegt, auch wenn die Reise ja schon ein, zwei Tage her ist.
Aha, das klingt ja schon mal vielversprechend. Warum bewegt dich das heute noch?
Ich liebe so Rätsellösungen oder sich zumindest auf den Weg zu machen, Rätsel zu lösen. Es ist so ein bisschen was, es hat so was Escape Room-mäßiges, wo du ja auch ein Lied von singen kannst.
Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Escape das kann man ab und das kann, darf man hier auch mal erwähnen. Eva Eich ist sehr erfolgreiche Escape Room Buchrätsel.
Ja, genau. Autorin.
Autor, Bestseller-Autorin.
Aber, ja, genau. So und weiter geht's jetzt. Jetzt zurück zum Thema.
Nein, es macht einfach riesen Spaß, sich auf eine Reise zu begeben, bei der man nicht weiß, was am Ende rauskommt. Das ist wahrscheinlich eine der schönsten Begleiterscheinungen in unserem Beruf, den wir so ausüben dürfen, dass man wirklich Sachen rausfinden kann.
Und ich finde jetzt auch gleich eine Sache raus, nämlich was das Mitbringsel ist, das du mir heute mitgebracht hast.
Ja, ich habe was dabei. Warte ganz kurz. Hinter mir steht die Tasche. Es ist, um ganz ehrlich zu sein, ist es etwas übertrieben, dass ich dafür wirklich eine Tasche bemühe.
Okay.
Weil es ein super kleiner Gegenstand ist. Moment. Guck mal, er ist so klein, ich finde ihn in der großen Tasche gar nicht. Hier. Da ist er.
Oh, es ist ein blaues Armband, auf dem Australia steht.
Richtig, so ein eigentlich unsägliches 1-Dollar-Plastik-Armband, was man ganz gerne manchmal so trägt und dann eigentlich auch schnell wieder vergisst. Das ist mir sehr ans Herz gewachsen. Wir waren 4 Explorer, 4 Wochen lang in Australien unterwegs. Lena, Julian, Moritz und ich. Mhm. Und ich bin erst später zu den dreien dazugestoßen, weil sie vorher noch was anderes gedreht haben in Australien. Und sie haben mir aber als Begrüßungsgeschenk haben sie mir dieses Gummi-Australia-Armband geschenkt. Und das haben wir alle natürlich die 4 Wochen lang tagtäglich getragen, weil wir das Team Australia waren.
Ja, cool.
Genau.
Das kenne ich. Ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte einmal einen Dreh in China und da haben wir uns auch quasi beim Ankommen haben wir uns alle so Kung-Fu-Panda-Buttons gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, weil wir im Flugzeug diesen Film geguckt haben. Und dann haben wir das einfach die ganze Zeit getragen. Das war dann irgendwie so, genau, unser Team-Ding einfach.
Es ist so wie so ein Junggesellen-Abschieds-T-Shirt, wenn man nach Malle fliegt, nur ein bisschen anders.
Und nicht ganz so peinlich.
So, das hast du jetzt gesagt, aber genauso meinte ich es, ja.
Okay, also ihr wart in Australien und wo genau wart ihr denn da?
Wir sind nach Adelaide geflogen, so ziemlich zentral im Süden, also in der Mitte des Südens von Australien gelegen. Und dann war unsere erste Aufgabe, in Anführungszeichen, den Mietwagen abzuholen und 10 Stunden, ich glaube es waren am Ende sogar 11 oder 11,5 Stunden, ganz straight nach Norden, mitten rein ins Outback zu fahren. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem Mietwagen, mit dem Vermieter, der sagte, wo wollt ihr hin? Wir wollen nach Mary. Das ist so ein kleiner Ort da im Norden, so Richtung Outback. Ja, Mary, ja, das kenne ich. Da ist nichts drumherum. Da leben 100 Leute und da sind gerade, nur dass ihr das wisst, fast 50 Grad. Da fährt niemand hin. Was wollt ihr da? Das war der Einstieg, wo wir dann auch so ein bisschen unruhig wurden. Also die Vorfreude war da, wir hatten Bock und so, aber wenn jemand, der sich dort vor Ort auskennt, uns für verrückt erklärt, weil wir so naiv sind, zu glauben, dass man um die Jahreszeit bei knapp 50 Grad, 44 Grad und es wurde dann auch noch backofiger, da hochzufahren, da machst du dir schon kurz Gedanken und denkst, ah, warte mal, ist das wirklich eine gute Idee? Platzen uns da die Reifen oder platzen uns da die Köpfe oder also was passiert denn bei der Hitze? Ich weiß es nicht. Und dann hat er einfach den Kopf geschüttelt und gesagt, ja, dann macht.
Wenn ihr denkt, ihr müsst es machen, ihr verrückten Deutschen.
Genau. Hauptsache, ihr bringt mir mein Auto heile wieder. Das sagte sein Blick.
Ja, und ihr seid dann auch wirklich ein bisschen von der Hitze, ich möchte mal sagen, trotzdem noch überrascht worden, oder? Wollen wir mal reinhören?
Sehr gerne, ja genau. Es gab da einen schönen Moment auf dem Weg nach Norden.
Wie geht's der Kamera eigentlich bei der Hitze?
Also gerade eben ging sie nicht an.
Oh.
Aber schauen wir mal, was passiert.
Es ist wirklich extrem. Es ist total krass. Ich habe keine Mütze auf und mir brennt der Schädel kurz vor Hitzeschlag. Kein Scherz. 42 Grad, Hochsommer im australischen Outback. Wir gehen Rätsel lösen. Habt ihr Bock?
Jo.
Also die Motivation war ja wenigstens noch gut, trotz der Hitze.
Ich höre gerade, es waren nur 42 Grad. Das ist ja lächerlich. Worüber haben wir uns eigentlich aufgeregt?
Aber wirklich, oder? Also wäre man doch manchmal froh drum.
Ja,
aber die Kamera ging schon noch, oder? Also, weil ihr hattet auch Probleme dann mit der Technik tatsächlich?
Ja, also die hat ein bisschen rumgemuckt, das muss man schon sagen. Mhm. Kameras, ich kenne mich jetzt nicht wahnsinnig gut mit Technik aus, aber die schalten sich halt irgendwann ab, wenn sie sagen, so, das ist hier relativ unmenschlich, wollte ich gerade sagen. Es ist unmenschlich für eine Kamera, was hier passiert. Ich mache da nicht mehr mit. Aber durch so Kühlungsmechanismen, wir haben die dann schnell auch so kühl oder kühler versucht zu lagern im Auto und so ging das dann schon. Ja, also wir konnten einen fertigen Film mitbringen. Das ist die gute Nachricht. Das kann ich schon mal spoilern.
Und dann spoiler doch gleich mal, was ist das denn überhaupt für ein Rätsel? Was verbirgt sich denn hinter diesem Mari-Mann?
Ich hatte keine Ahnung und ich werde den Teufel tun, dir das jetzt auch einfach zu präsentieren. Auf gar keinen Fall. Du musst die Reise schon so auch miterleben, wie wir sie erlebt haben.
Na gut.
Wir sind also singend und Ukulele spielen, sind wir weiter nach Norden gefahren. Kängurus sind an uns vorbeigehüpft und auch vor dem Auto über die Straße in Richtung Sonnenuntergang. Du musst es dir wirklich genauso romantisch vorstellen, weil so war es. Dieses Licht im Outback ist der absolute Wahnsinn. Und wir sind im Dunkeln in Mari angekommen, was tatsächlich die größte Siedlung nördlich von, ich weiß nicht was ist. Also, aber wenn wir größte Siedlung sagen, dann heißt das wirklich 100 Einwohner. Da gibt es irgendwie einen Tennisplatz und da gibt es eben auch ein einziges Hotel, in dem wir eingekehrt sind. Bei Stockdunkelheit und wir wussten noch nicht, was der nächste Tag so bringen wird. Und dann sind wir relativ früh am nächsten Tag auch aufgestanden, weil die Hitze halt einfach wieder brutal werden sollte. Mhm. Und dann fängst du lieber schon um 5 an und nimmst den Sonnenaufgang mit, der auch eine unglaubliche Stimmung über dieses Nest gelegt hat. Das sah so richtig wildwestmäßig aus, weil unser Hotel auch so, das hatte auch so eine Veranda und das hatte auch so diese gusseisernen, weißt du, die Verzierungen da draußen und so. Das sah völlig verrückt aus und wir wussten, dass wir an einem ganz besonderen, abgelegenen Ort sind, wo eigentlich niemand hinkommt. Und da soll es aber eben diesen Mari-Man geben, was auch immer er ist. Mhm. Den Mann, so viel hat mir unsere Redakteurin Lena verraten, den man nicht einfach so sehen kann. Also es ist ein unsichtbares Rätsel oder so ähnlich. Und dann hat sie uns morgens mit Phil van Wegen verabredet, der ein bisschen Licht ins Dunkel bringen sollte.
You are a pilot?
Yep, we're pilot. Yep, so we operate aircraft out of here.
Wir gehen jetzt fliegen.
Wir gehen fliegen.
Echt, ja?
Gut, dass ich Flugangst habe. Ja.
Ich freue mich voll.
Total.
Jetzt geht's los. Wir sind schon in der Luft.
Also ihr seid mit einem Flugzeug abgehoben.
Ja, weil der Mari-Man offensichtlich so groß ist, dass man ihn von Boden aus nicht sehen kann, beziehungsweise noch viel weiter gesponnen, das wusste ich dann auch irgendwann, man kommt zu der Stelle, wo dieser Mari-Man sich befindet, gar nicht hin, weil das einerseits heiliges Land ist für die Aboriginal People, das darf man nicht einfach so betreten. Und zweitens handelt es sich irgendwie um ein mehr oder weniger unzugängliches Plateau, auf dem sich der Mari-Man befindet. Und entsprechend heftig war der Moment, als wir ihn aus der Luft, ich weiß nicht, wie hoch wir waren, 3000, 4000, 500 Meter hoch, das erste Mal gesehen haben oder man die Ausmaße des Mari-Man ahnen konnte. Das ist ein ins rote Outback gefurchter, gezeichneter Aboriginal-Krieger, der in so einer Kriegerpose steht da rum und hat ein Umriss, wenn du einmal um den rumfahren würdest, wenn man es denn könnte, von 26 Kilometern.
Kilometer?
Kilometer, das ist ein riesen Ding. Und genau das war unser Rätsel. Wie kommt dieser Mariman dahin? Wie kann man den in dieser Exaktheit, in dieser Genauigkeit, in der er da im Outback liegt, wie kriegt man das hin?
Ja. Und das wolltet ihr rausfinden?
Und das wollten wir rausfinden. Ich war völlig geflasht. Ich kann dir das ja nochmal ein bisschen genauer zu erklären. Der Umriss des Marimans, dieser riesigen Figur, hat sieben parallel verlaufende Furchen. Die sind alle so, Phil sagte, 20, 30 Zentimeter breit. Und er hat halt ganz exakte Abmessungen, was den Fuß angeht. Also der Fuß sieht genauso groß aus wie ein Fuß auszusehen hat bei der Größe des Menschen.
Okay.
Also die Proportionen stimmen total. Und das ist das eigentlich Verrückte. Man weiß wohl, dass der seit 1998 dort ist, beziehungsweise 1998 erstmalig entdeckt wurde.
Also noch relativ frisch. Jetzt nicht irgendwie, es gibt ja solche Sachen auch, ne, aus ganz alten Kulturen, solche
genau, das stimmt. Es gibt so Geoglyphen heißen die, die Jahrtausende, Jahrhunderte, Jahrtausende alt sind. So ist es bei dem Mariman nicht. Was man aber trotzdem bedenken muss, ist, dass das zu einer Zeit war, in der zum Beispiel GPS noch gar kein Massenprodukt war. Also es war quasi zu der Zeit nicht wirklich möglich, sich per GPS die Proportionen so zurechtzulegen, dass das am Ende mit diesem Umfang von 26 Kilometern auch wirklich nach einem ernstzunehmenden Menschen aussieht, dessen Proportionen stimmen. Und das war völlig verrückt. Und dieses Flugzeug ist natürlich irre laut und da kann man sich nicht besonders gut unterhalten. Da staunt man so ein bisschen vor sich hin. Aber als wir dann wieder gelandet sind und Phil auf einen Drink eingeladen haben, wollten wir dann unbedingt mal ein bisschen mehr darüber wissen, beziehungsweise kitzeln, was weiß er, der dort lebt, denn eigentlich über den Mariman?
Why is it here?
Well, no one really knows. That is the mystery, I guess. It's just turned up out of the blue. And since then, it's everyone's just got a lot of questions about where it come from, who did it.
And you don't even have the answers to this?
No.
Das ist ja verrückt, oder? Also, weil ganz ehrlich, wenn es so frisch tatsächlich ist, würde man noch denken, das müssen ja Leute mitbekommen haben, oder? Also man muss doch jemand wissen, wer das gemacht hat.
Auf jeden Fall. Das ist ja auch nicht von irgendwelchen Jugendlichen in 2,5 Stunden erledigt. Das ist ja eine monatelange präzise Planung und dann auch Durchführung. Und dann stelle ich mir vor, wann machst du das? Du willst dann ja auch offensichtlich nicht entdeckt werden. Kannst du das nur nachts machen, was die Sache nochmal wieder extrem erschwert? Wie geht das? Und ich fand es erstaunlich zu sehen oder zu hören, wie auch jemand wie Phil da so rumdruckst, weil der das mitbekommen hat. Ich glaube, nicht live mitbekommen hat damals, er ist erst später nach Mari gekommen, aber natürlich lebt dieser Ort von diesem Mysterium, von diesem Geheimnis. Und dass auch er einigermaßen ratlos davor steht. Wobei man dazu sagen muss, er hat eine starke Theorie, er hat einen eigenen Glauben, wie das Ganze zustande gekommen sein könnte.
I think the strongest theory is potentially military involvement. So whether it be the US military or the Australian, because they were doing some work out at Woomera, which is a restricted, prohibited area that we have down to the south of us here. There's possibly some local involvement through local traditional owners, maybe. So, but names and who, don't know.
Okay, er weiß es nicht, aber er sagt zumindest, dass es ein militärisches Sperrgebiet in der Nähe gibt und deswegen ganz viele vermuten, dass das Militär dahinter steckt. Gut, ist natürlich immer am naheliegendsten. Wir kennen alle die Serien und Filme, wo am Ende das Militär seine Finger im Spiel hat.
Das stimmt, wobei ich dann das Interesse gerne hinterfragen würde.
Warum?
Also warum hat das Militär ein Interesse daran, einen Aboriginal-Krieger da rein zu zeichnen?
Gut, vielleicht irgendwas getestet, ne, neue Technik, aber dann könnten sie es ja auch sagen. Also dann könnten die auch sagen, okay, wir waren's.
Richtig, ja, ganz genau. Und da kommen wir auch nochmal dem Ganzen ein Stück näher, warum es vielleicht wirklich das Militär sein könnte. Stichwort Zugänglichkeit von Technik. Darüber hat Phil auch was gesagt.
Found a lot of satellite imagery and found GPS positions and things like that. And then when they went out on the ground, they found some of the original old pegs in the ground where it was pegged out. So it was originally done, we think, with GPS. And back then there wasn't a lot of GPS really in the public. It was mainly military using to get that sort of accuracy. So, I still think military's involved with it somewhere along the line.
Aha, Sie haben also dort vor Ort Pfähle entdeckt, die jemand da reingesteckt hat und irgendwelche GPS-Zeichnungen und Daten. Und deswegen vermuten sie, dass das Militär dahinter steckt, weil eben, wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, zu dieser Zeit GPS eigentlich noch gar nicht für alle zugänglich war.
Richtig, ja, ganz genau. Deswegen, und das war auch so das Erste, was wir dann über dieses Rätsel hörten oder auf dem Weg zur Lösung des Rätsels, weshalb wir auch dachten, ja, hey, warte mal, das klingt total logisch. So, das ist reine Spekulation und von journalistischer Seite sozusagen noch nicht fundiert genug so. Aber es war so, ja, nee, das klingt total logisch. Hey, vielleicht ist das einfach die Lösung. Und dann sitzt du aber da in diesem Outback-Nest, wo ja sonst nicht viel drumherum ist, wo es auch wahnsinnig heiß ist. Das heißt, du verbringst auch viel Zeit drin mit dir selber und dann kreisen so die Gedanken. Und dann kommt genau das, was ich eben schon angedeutet habe. Wieso sollte denn das Militär, auch vor allem das US-Militär eventuell, was er ansprach, einen Aboriginal-Krieger da rein zeichnen ins Outback? Das sieht ja fast so ein bisschen aus wie eine Ehrung, eine Hommage. Also das passt irgendwie mit dem Stichwort Militär nicht so richtig zusammen. Weshalb wir das nicht einfach so glauben wollten. Wir waren noch nicht fertig mit dem Rätseln. Aber die Frage war dann auch, okay, wie machen wir denn jetzt weiter?
Die Frage ist tatsächlich, wie kommen wir inhaltlich weiter? Also was können wir wirklich tun, um noch, ich weiß nicht, Zeitzeugen zu finden? Was heißt das? Wir gehen klingeln hier im Dorf oder was? Wahnsinnig unangenehm. Ich sag's euch, es ist super unangenehm.
Hast du eine bessere Idee?
Ich sag mal, Augen auf bei der Berufswahl, ne?
Das ist ja, da kann ich ja vielleicht kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Man denkt natürlich so, Reporter, das muss doch in den Genen liegen. Das muss doch überhaupt gar nicht schlimm sein, irgendwie Leute anzuquatschen, an Haustüren zu klingeln. Das ist tatsächlich, wenn ich das kurz sagen darf, einer der unangenehmeren Parts. Unbehelligt Menschen anzuquatschen, weil man was von denen wissen will. So, sorry, wir wissen, es ist heiß und so, aber wir hätten da mal eine Frage.
Man muss ja auch dazu sagen, normalerweise ist es ja so, dass wir jetzt bei Galileo schon so unterwegs sind, dass wir im Vorfeld die Sachen so gut recherchiert haben, dass du nicht vor Ort erstmal anfangen musst, ne, fremde Menschen nach irgendwelchen Informationen zu fragen.
Richtig, genau. Aber das ist ja eben, das ist das Schöne an unserer Galileo Explorer-Reise, die ja am Sonntagabend läuft, dass genau das stattfinden darf und stattfinden soll, dass wir uns auf eine gemeinsame Reise begeben und echte Erkenntnisse vor der Kamera bekommen sozusagen. Und dann war das auch wirklich, ich glaube 49 Grad war es in der Spitze, damit lüge ich nicht, uns bei 49 Grad durch dieses Dorf zu bewegen und überhaupt erstmal menschliches Leben zu finden. Das war nämlich gar nicht so einfach. Aber irgendwo in so einem Garagenvorsprung, da saßen zwei Menschen im Schatten.
Can you help us solve the mystery around it?
What about solving the mystery?
Because as it seems, nobody
still
really...
a mystery to us, like.
Do you know people who we can ask who know more about it?
Lyle.
Lyle is the name.
Yes.
Okay, also die haben jetzt einfach gesagt, geh doch mal zu Lyle, der wird schon wissen. Okay, aber wer zur Hölle ist Lyle?
Also jeder kennt da natürlich jeden. Das ist ja sowieso völlig klar. Da gibt es keine Unbekannten in dem Dorf. Ich finde es nur so interessant, wie die beiden, das war, ich weiß nicht, ob es ein Ehepaar war, ein Mann, eine Frau, saßen da in dieser Garage, wie alle so rumdrucksen. Also das war so ein bisschen komisch, wo ich dachte, na Moment mal, ihr scheint das ja irgendwie miterlebt zu haben, ihr werdet ja was darüber wissen. Warum sagt ihr uns denn nicht einfach, was ihr wisst? Warum schickt ihr uns einfach direkt zum Nächsten? Und das war so ein bisschen in unseren Köpfen. Und da dünkte es uns langsam, ich will es noch gar nicht vorwegnehmen, es dünkte jedenfalls, es dünkte etwas. Aber bevor wir das uns getraut haben, das laut auszusprechen, sind wir zu Lyle gegangen, der, wie wir dann kurz darauf rausgefunden haben, den einzigen Supermarkt in Maori leitet. Wo wir, das möchte ich kurz als Funfact hinzufügen, für 4 Flaschen Wasser $56 bezahlt haben. Was einfach nochmal die Abgelegenheit dieses Ortes beschreibt. Eine Flasche Wasser hat 16 Dollar, ich glaube, in der Range gekostet. Wahnsinnig teuer, aber wahnsinnig nötig sozusagen. Das musste alles hochgekarrt werden. Die fahren ja auch diese 10 Stunden Outback aus Adelaide hoch in den Supermarkt.
Aber ich meine, aber Wasser, also das kaufen ja, die Einwohner kaufen ja keine Flasche Wasser für $16.
Das weiß ich nicht, ob es da vielleicht Touristenpreise gibt. Fakt ist tatsächlich, dass die nicht so ans Grundwassersystem angeschlossen sind. Die können ihr Leitungswasser nicht trinken. Das Ach ist so. Versalzen, meine ich. Also das ist einfach nicht gesund. Das heißt, doch, die brauchen Wasser von außen. Das nur als kleine Side-Note, was ich so doch super interessant fand, zu wo sind wir hier eigentlich? Und dann kam Lyle, wahrscheinlich das Original von Mari schlechthin.
Wie sieht der aus? Wie muss ich mir den vorstellen?
ein alter Mann, ein älterer Herr, er wäre ein moderner Cowboy, würde ich sagen. Mhm. Er hatte einfach so ein kariertes Hemd an und war aber, man merkte, er gehört dahin. Das ist hier sein Revier. Er war auch zugänglich dabei, hat aber zu jeder Zeit auch ausgestrahlt, dass er mehr oder weniger so der Boss im Saloon ist.
Okay.
Ein wahnsinnig faszinierender Mann, der, glaube ich, echt viele Geschichten aus diesem Nest zu erzählen hat.
Okay, so what is your theory? It's a piece of art, which is definitely true, but has it been made by an artist?
Yes, my belief, and Robin Cookie name, and he was the bloke that was doing the sculptures out here. Two and two make what?
Yeah.
Okay, sagt also, dass ein Künstler dahinter steckt. Robin Krug.
Den hätten wir auch wahnsinnig gerne getroffen. Der hat sich zu dem Zeitpunkt leider nicht in Mari aufgehalten. Deswegen ist da die Quelle dahingehend versiegt, sozusagen. Aber ja, also das ist bei allem Hinterfragen, ob es das Militär hätte, also gewesen sein könnte, ist dann, kam das wieder sehr logisch rüber, weil es handelt sich ja viel mehr um ein Kunstwerk als um ein irgendwie... Jetzt bin ich in sehr pauschalen Bildern unterwegs, also von grobschlächtigen Soldaten dahingezimmert, wenn du weißt, was ich meine. Also das hatte was Filigranes und was sehr ernst gemeintes, was vielleicht wirklich eher in Richtung Wertschätzung, Hommage an das Aboriginal-Volk geht. Vielleicht war es sogar ein Aboriginal selber, weil es sich ja um heiliges Land handelte, das eben von außerhalb nicht betreten werden darf. Also da hat Lyle mit seiner Theorie nochmal eine ganz neue Tür geöffnet.
Wobei
aber
natürlich die Frage ja auch bleibt, wie hätte der das denn gemacht, ne, zu der Zeit? Also das würde ja dann wäre immer noch unbeantwortet.
Absolut. Also ich kann mir das nur so vorstellen, da muss jemand in Dauerschleife drüber geflogen sein und mit, weiß ich jetzt nicht, Walkie-Talkie, mit dem Bodenvolk, mit dem ausführenden Bodenvolk in Kontakt gewesen sein, um zu sagen so, nee, warte, hier, der Fuß ist noch nicht ganz fertig, wir müssen noch 20 Meter weiter nach links, dann bist du am großen Zeh angekommen und jetzt kannst du hoch. Weißt du, also diese Absprache der Proportion, das muss ja jemand von oben aus der Luft irgendwie beobachtet haben. Das heißt also, einer alleine, ein Künstler, kann das nicht gemacht haben. Der brauchte mindestens mehrere Mitarbeiter.
Okay, also, aber das wäre möglich, also wäre vielleicht denkbar, ne?
Vielleicht wäre das möglich, ja, ganz genau. Und es ist, glaube ich, auch die Theorie, an die Lyle am dollsten glaubt. Mhm. Aber er hat dann eben auch klar gemacht, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, nichts Genaues darüber zu wissen.
Yes, that's all been a big secret. So nobody knows who built the Mari Man. We don't want to know who built the Mari Man. That's part of the mystery.
Why not? Yeah, okay, you want to keep the mystery?
Mystery, yeah.
Why is that important?
Well, once everyone knows who it is, it's not that important anymore, is it? And it's a secret. Because if two men know a story, it is not a secret. If one man knows a story, that's a secret, because he never tells anyone.
Aha.
Ist das nicht interessant? Da hat jemand dann bei aller Mysteriosität, die er auch versucht hat aufrechtzuerhalten, der Lyle, hat er dann doch durchblitzen lassen, dass wenn etwas nicht mehr mysteriös ist, ist es auch gar nicht mehr so wichtig. Und das war die stärkste Erkenntnis. Wir haben leider nicht rausgefunden, wie der Mari Man 1998 oder auch ein Stück davor wirklich ins Outback gekommen ist. Aber wir haben rausgefunden, warum er heute immer noch da ist und warum das für ein kleines Nest wie Mari wahnsinnig wichtig ist, weil es natürlich eine große, große Touristenattraktion inzwischen geworden ist.
Ist es denn so, dass waren da auch viele Touristen, die sich den angeguckt haben?
Also wenn du die große Australien-Tour machst, mhm. die dich dann wahrscheinlich ans Great Barrier Reef führt und nach Sydney und Melbourne und nach Adelaide. Und wenn du dann vielleicht vorhast, von Adelaide einmal quer durchs Outback hoch über Alice Springs, wo ja auch der Uluru, mhm. der Rote Felsen mhm. ist, hoch nach Darwin zu fahren, dann kommst du in Maari vorbei. Wahnsinnig praktisch. Es liegt eh auf dem Weg. Und
so
natürlich,
ein Zufall.
Ja, so ein Zufall. Und das gucken sich Menschen dann natürlich an. Und jemand wie Phil, das ist unser Pilot, mhm. Hat entsprechend auch ein großes Interesse dran, gar nicht zu viel davon zu lüften, weil er derjenige ist, der die Menschen in seinem Flugzeug übers Outback fliegt, um den Maari Man anzuschauen.
Also die machen schon alle so ein kleines Geschäft damit, ne?
Naja, ja. Und es sorgt einfach dafür, dass dieses kleine, ansonsten, ich meine das so respektvoll wie möglich, dieses kleine, ansonsten eher unbedeutende mhm. Fleckchen Erde an Bedeutung gewinnt.
Und man Wasser für $16 verkaufen kann.
So, Lyle macht sich auch noch die Taschen voll, wenn die Touristen vorbeikommen. Ja, nein, aber so böse meine ich das gar nicht. Ich fand das ganz, ganz schön, sich dem zu nähern.
Auch, ja, das ist auch toll, wie diese Dorfgemeinschaft dann ja wohl offensichtlich auch zusammen funktioniert und dieses Geheimnis bewahrt, ne?
Das, genau das, also das scheint so eine Art Commitment unter diesen 100 Leuten zu sein. Wir sagen alle ein bisschen was, wir sagen auch alle ein bisschen was anderes, aber auf gar keinen Fall verraten wir auch nur irgendwie was, was wir vielleicht wissen, denn irgendjemand muss es wissen und ich würde nicht mal ausschließen, dass wir in Maari jemanden getroffen haben, der die ganze Geschichte kennt.
Oder vielleicht habt ihr sogar den erzählt. Getroffen, der es gemacht hat. Wer weiß?
Wer weiß?
Vielleicht steckt Lyle dahinter?
Ja.
Der alte Geschäftsmann? Wahrscheinlich hat er es zusammen mit Phil eingefädelt. Weißt du, er ist unten, hat die Markierung gemacht, Phil ist oben mit dem Flugzeug drüber geflogen, hat gesagt, so, jetzt 3 Meter nach links, 3 Meter nach rechts.
Du, ich könnte es nicht mal ausschließen. Und wenn es so wäre, würde ich einfach beide meine Daumen heben und sagen, Jungs, das habt ihr richtig, richtig gut gemacht. Das hat total Spaß gemacht, sich auf diese Reise zu begeben und sich vielleicht hier und da etwas an der Nase herumgeführt, gefühlt zu haben. Aber das war es allemal wert, weil das war ein ganz, ganz tolles Rätsel.
Das glaube ich. Also auch wenn es natürlich so ein bisschen unser Reporterherz bluten lässt, weil man natürlich immer eine Antwort sucht und haben
ja,
möchte,
ja.
ist es natürlich gleichzeitig total schön, wie du sagst, so ein bisschen, ja, dieses Mysteriöse noch zu haben und noch ein bisschen, es muss ja nicht immer alles geklärt sein.
Ja, ganz genau. Und der Satz, der hängen geblieben ist von Lyle, ist der, wenn zwei Leute ein Geheimnis wissen, ist es kein Geheimnis mehr.
Ich hoffe, dass du uns trotzdem beim nächsten Podcast wieder ein paar Geheimnisse erzählst, nämlich von deinem nächsten Dreh.
Super gerne und das ist an dieser Stelle auch versprochen. Ich erzähle grundsätzlich immer alles, was ich weiß. Ich halte mich hinterm Berg, auch wenn du, wie du gemerkt hast, ein bisschen mit auf die Reise kommen musstest.
Ja.
Denn wenn ich einfach alles von Anfang an erzählt hätte, dann wäre es auch weniger Rätsel.
Das verstehe ich. Gibt es denn noch irgendwas, was es noch zu, ein Geheimnis von diesem Dreh, das es noch zu erzählen gibt, was es vielleicht auch nicht in den Film geschafft hat? Irgendetwas, ein Geheimnis, das du uns jetzt noch anvertrauen möchtest?
Also du meinst, außer dass wir den Mietwagen tatsächlich heile wieder zurück nach Adelaide gebracht haben, was uns zum Glück gelungen ist. Es gibt ein kleines, wenn du mich danach fragst, es gibt ein mini kleines Detail, was ich tatsächlich, ich musste erfinderisch werden. Ich hatte natürlich eine Mütze auf, was bei dieser Sonneneinstrahlung und bei dieser Hitze nötig ist, mhm. auch in meinem Alter, wenn das Haar langsam oben dünner wird.
Aber
und so.
Du bist natürlich auch eher so vom Hauttyp, ne? Du bist ja jetzt nicht so...
Volle Pulle. Richtig. Ja. Ich habe 10 Minuten Eigenschutzzeit und dann fange ich gnadenlos an zu verbrennen. Das heißt, Licht Schutzfaktor 50 ist mein allerbester Freund mhm. auf dieser Erde. Und dazu brauche ich heutzutage aber einfach auch eine Kopfbedeckung. Das war aber so ein Basecap mit Netz hinten. Weißt du, mhm. diese Baseballcaps, mhm. die hinten nicht ganz zu mhm. sind. Was bei der Hitze und bei der Sonne am Ende gar nichts bringt. Deswegen musste ich mir morgens in unserem Hotel, in dem einzigen in Maari, musste ich mir ständig so Papierhandtücher so in so dicken Lagen, 2, 3, 4 Zentimeter Papierhandtücher nehmen und quasi als extra Schutz auf meinen Kopf legen und da die Mütze drüber, um nicht den Hitzetod zu sterben.
Aber das ist doch gut, das hat dann gleich auch den Schweiß aufgesaugt, schau mal.
Ja. Okay, ja.
Gut, jetzt kommen wir wirklich in die Bereiche der Geheimnisse, die man vielleicht auch gar nicht wissen möchte.
Stimmt, vielleicht erzähle ich einfach doch nicht alles.
Ja.
Ein bisschen was muss geheim bleiben.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Genau, und ja, ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder uns deine Storys erzählst.
Jederzeit. Ich gehe neue Rätsel sammeln und dann sprechen wir uns wieder, Eva. Vielen Dank.
Und nächste Woche erzählt uns meine Kollegin Claudia Meyer von ihrem Trip nach Kanada. Da war sie nämlich in einer Stadt, in der quasi hinter jeder Ecke ein Eisbär lauern kann. Wie die Menschen vor Ort damit umgehen und was sie dort erlebt hat, das erzählt sie meiner Kollegin Sophie. Also unbedingt wieder reinhören. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut.